Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Ute Meier ist für Sie im Studio. Einen schönen guten Tag wünsche ich. Die massenhaften Fälle von Kindesmissbrauch im nordrhein-westfälischen Lügde sind gleich unser erstes Thema. Wie schwer wiegen Versäumnisse des örtlichen Jugendamtes? Dazu gibt es neue Erkenntnisse. Wir berichten gleich. Außerdem gibt es in München einen Polizeiskandal. Beamte einer Spezialeinheit sollen in Internetchats Nazi-Symbole und antisemitische Videos ausgetauscht haben. Und in unserer Deutschlandfunk-Denkfabrik zum Thema Klimawandel geht es heute um den hessischen Vogelsberg. Vogelkundler schlagen Alarm, der Vogelsberg hat immer weniger Vögel. Im Fall des massenhaften Kindesmissbrauchs auf einem Campingplatz in Lügde im Teutoburger Wald tun sich immer mehr Abgründe auf. Die Zahl der Kinder, die von dem Haupttatverdächtigen und seinen Komplizen über mehrere Jahre missbraucht worden sind, sie ist wohl höher als bislang angenommen. Zurzeit gehen die Ermittler von mindestens 34 Opfern aus. Außerdem sind immer mehr Polizeibeamte verdächtig, dass sie weggeschaut haben, Informationen nicht nachgegangen sind und Beweise nicht richtig aufbewahrt haben. Und auch das örtliche Jugendamt steht in der Kritik. Denn eins der mutmaßlichen Opfer war die Pflegetochter des Hauptverdächtigen, der in komplett vermüllter Umgebung in seinem Wohnwagen lebte. Angeblich hat es vor 2 Jahren schon Hinweise auf mutmaßlichen sexuellen Missbrauch an das Jugendamt gegeben. Zu den Vorwürfen gegen das Jugendamt hat sich heute noch einmal der Landrat des Kreises Hameln-Pyrmont geäußert. Und von dort zugeschaltet ist unser Reporter Wilhelm Purk. Herr Purk, wie hat sich denn der Landrat zu den Vorwürfen gegen das Jugendamt geäußert?
Der Landrat musste jetzt einräumen, dass alle Hinweise in den Akten gefunden wurden. Die Akten waren ja bei der Staatsanwaltschaft. Sie sind wieder zurück nach Hameln. Bisher war immer gesagt worden, wir sind uns nicht sicher, ob es da ist. Wir können es nicht sagen, wir gehen nicht davon aus. Aber jetzt sind die Akten da. Alle Hinweise sind in den Akten. Zum Beispiel der Hinweis vom Kinderschutzbund Bad Pyrmont 2016, der vom Jobcenter Blomberg 2016 und sogar noch ein dritter Hinweis einer Psychologin, der war bisher nicht bekannt. Alles Hinweise auf sexuellen Missbrauch. Nur, es sind im Jugendamt in Hameln die falschen Schlüsse gezogen worden. Angesichts dieser Hinweise hätte man das Pflegekind, sagt Landrat Tjark Bartels, nicht auf den Campingplatz gegeben.
Es sind alle 3 Hinweise in der Akte. Es gab zu den Hinweisen auch jeweils Maßnahmen. Wir sind heute davon überzeugt, dass man damals in der Gesamtschau ein viel intensiveres Vorgehen in Bezug auf die Untersuchung einer möglichen Pädophilie hätte machen müssen.
Das Jugendamt ist Hinweisen nachgegangen. Bei einem hat es lediglich Verwahrlosung festgestellt, aber man hätte sie als Hinweise zu sexuellem Missbrauch werten müssen. Warum das nicht passiert ist, kann Landrat Bartels auch nicht so richtig erklären.
Wir glauben, dass das daran liegt, dass man die Hinweise zu sehr einzeln betrachtet hat. Die 3 Hinweise hätten eigentlich dazu führen müssen, die Lupe wesentlich größer zu machen und wesentlich genauer hinzuschauen. Und das ist nicht erfolgt. Ich glaube, es entsteht eine Art Tunnelblick, durch den das letztlich zu erklären ist.
Also der Fehler war, sagt der Landrat, es habe keine Gesamtschau der verschiedenen Hinweise gegeben. Bartels muss jetzt tatsächlich schwere Versäumnisse seines Jugendamtes einräumen. Bisher hatte er sich immer vor seine Behörde gestellt.
Schwere Versäumnisse des Jugendamtes, werden da jetzt auch personelle Konsequenzen gezogen?
Die sind bereits gezogen worden. Der Leiter des Hamelner Jugendamtes ist ja bereits vor 4 Wochen vom Dienst freigestellt worden, weil er Akten manipuliert hatte. Jetzt ist eine weitere Mitarbeiterin suspendiert worden, weil sie Daten aus der Akte des Pflegekindes gelöscht hat, sagt Tjaak Bartels. Und zwar nachdem bekannt geworden war, dass der Hauptverdächtige auf dem Campingplatz in Lüchte festgenommen worden war und bevor die Staatsanwaltschaft die Akten im Kreishaus beschlagnahmt hat.
Wir haben feststellen müssen, aufgrund einer Beweissicherung der Staatsanwaltschaft, dass eine Mitarbeiterin Bestandteile der Akte gelöscht hat. Das waren nicht die besagten Hinweise, es waren andere Inhalte. Und das hat natürlich zu einer Freistellung zunächst geführt und zu einer Prüfung weiterer personellen Folgen.
Alles in allem ist das heute ein ziemliches Debakel für den Landkreis Hameln-Pyrmont. Der Landrat hatte bisher immer beteuert, er könne sich nicht vorstellen, dass diese Hinweise beim Jugendamt angekommen sind. Dann hätten alle Alarmglocken geläutet. Heute stellt sich die Sache so dar, die Hinweise waren da, nur die Behörde hat versagt.
Die Behörde hat versagt, weil sie Hinweisen nicht nachgegangen ist. Aber eine Frage stellt sich, die setzt ja noch vorher an. Wie kann es denn überhaupt sein, dass ein unter verwahrlosten Umständen lebender 56-jähriger Mann die Pflege eines kleinen Mädchens zugesprochen bekommt? Überhaupt erstmal grundsätzlich. Gab es darauf eine Antwort?
Das ist, sagt der Landrat, keine normale Pflegschaft gewesen. Es war nicht so, dass das Jugendamt einen Platz für ein geschlagenes Kind gesucht hat. Nein, die Mutter hat sich überfordert gefühlt und ist zum Jugendamt gegangen. Sie hatte den Dauercamper vorgeschlagen. Sie hatte auch das Aufenthaltsbestimmungsrecht für das Kind. Das nennt man Familienpflegschaften. Und bei Familienpflegschaften, das ist eben keine normale Pflegschaft, da wird die Latte etwas niedriger gehängt. Da sind die Standards anders. Wäre das eine normale Pflegschaft gewesen, sagt Bartels, wäre das Kind niemals auf den Campingplatz gegeben worden. Und zum Thema Müll auf den Campingplatz, sagt Bartels, da gibt es auch ganz andere Wohnungen, in die unsere Mitarbeiter hineingehen. Die sehen nicht gut aus, da ist aber alles in Ordnung. Und auf der anderen Seite gibt es geleckte Vorgärten und Wohnungen. Und genau da findet Missbrauch statt. Also es ist immer eine schwierige Sache für die Mitarbeiter des Jugendamtes.
Dankeschön an Wilhelm Purk, unser Reporter aus Hameln, live zugeschaltet mit Neuigkeiten zum Fall des Kindesmissbrauchs in Lügde. Die Münchner Polizei wird in diesen Tagen von einem Skandal erschüttert. 14 Beamte sind suspendiert oder versetzt worden wegen respektloser, anzüglicher und in Teilen sogar rechtsextremer und antisemitischer Internetchats. Die beschuldigten Beamten gehören vor allem einer Spezialeinheit an, dem Unterstützungskommando, das vorzugsweise bei Demonstrationen und Großereignissen zum Einsatz kommt. In privaten Nachrichten haben sie untereinander die bedenklichen Fotos, Videos oder Bemerkungen ausgetauscht. Die Affäre beschäftigt jetzt den Münchner Polizeipräsidenten und mittlerweile auch die bayerische Landespolitik. Unser Bayern-Korrespondent Michael Watzke berichtet.
Wie verbreitet sind Rechtsradikalismus und Antisemitismus in der bayerischen Polizei? Für Joachim Herrmann, den bayerischen Innenminister und obersten Dienstherren der Polizisten, sind es bedauerliche Einzelfälle.
Unsere Beamten müssen sich vorbildlich verhalten. Es kann hier auch nicht der geringste Anschein von Sympathie für rechtsradikale Inhalte, für judenfeindliche Inhalte oder Ähnliches geduldet werden.
Auslöser des Münchner Polizeiskandals ist eine private WhatsApp-Gruppe, in der Polizeibeamte antisemitische YouTube-Videos teilten. Auf diese Chatgruppe stießen die Ermittler durch Zufall, sagt Hubertus André, der Münchner Polizeipräsident.
Es handelt sich ja hier um Privathandys, privater Chat. Die unmittelbaren Vorgesetzten waren in dieser Chatgruppe nicht vertreten. Insofern ist es ja so, dass dieses Handy ausgewertet wurde, weil der Kollege Zeuge in einem anderen Verfahren war. Ist er nicht Beschuldigter gewesen, sondern er war Zeuge in einem anderen Verfahren, das einen anderen Kollegen des Landeskriminalamtes betrifft.
Auf dem Privathandy fanden die Ermittler nicht nur judenfeindliche Videos, sondern auch ein Foto eines Hakenkreuzes im Bilderspeicher.
Dieses Bild zeigt eine Hakenkreuzschmiererei auf einem Betonsockel in einem Park in München. Dieses Foto wurde aber nicht in die Chatgruppe eingestellt. Es wurde auch nicht weiterverteilt nach dem, was wir derzeit wissen. Und es wurde auch nicht kommentiert. Das, was wir natürlich erwartet hätten, wäre, dass der Kollege dann, wenn er das fotografiert, dann dafür sorgt, dass diese Schmiererei schnellstmöglich wegkommt und dass auch ein entsprechend interner Bericht vorgelegt wird, dass er das festgestellt hat und was er veranlasst hat.
Beides geschah nicht. Ist das dienst- oder gar strafrechtlich relevant? Das prüft zurzeit die Staatsanwaltschaft München. Davon hängt auch ab, welche dienstrechtlichen Konsequenzen die Affäre haben wird. Polizeipräsident André hat 4 Münchner Beamte suspendiert, die am WhatsApp-Chat teilgenommen hatten. 9 weitere Polizisten versetzte André, weil sie ihre Vorgesetzten im Chat beleidigt hatten. Sie sind Mitglieder des Unterstützungs- und Sondereinsatzkommandos der Münchner Polizei, kurz USK und SEK. Härtere Strafen gab es bisher nicht.
Ich weiß, dass manchmal in der Bevölkerung dann auch diskutiert wird, die gehören gleich entlassen. Ein Polizeipräsident kann Beamte nicht entlassen, sondern das ist eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts. Und insofern wird es natürlich dann auch eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen.
Dass die Öffentlichkeit überhaupt von dem Skandal erfuhr, verdankt sie dem Münchner Polizeireporter Oliver Bendixen, der zuerst im Bayerischen Rundfunk davon berichtete. Bendixen ist in Münchner Polizeikreisen sehr gut vernetzt. Häufig hält der Polizeiapparat bei internen Skandalen nach außen dicht. Diesmal war es anders.
Also es gibt Polizeibeamte, auch im Präsidium München, die sich über solches Verhalten von Kollegen mal in Anführungszeichen ärgern und finden, die sollten eigentlich raus aus der Polizei, hätten dort nichts zu suchen, wer ein solches Verhalten zeigt oder überhaupt eine solche Meinung äußert, beispielsweise antisemitische Äußerungen. Wer sowas rumchattet, der sagt das vielleicht das eine oder andere Mal auch im persönlichen Gespräch.
Dass erst polizeiinterne Indiskretionen die Sache ans Licht der Öffentlichkeit brachten, empfindet Katharina Schulze als Skandal im Skandal. Die Fraktionsvorsitzende der Bayerischen Grünen greift Innenminister Herrmann von der CSU an.
Ich bin sehr unzufrieden mit der Informationspolitik des Innenministeriums. Erst durch Recherche von Medien kam dieser schreckliche Vorfall mit den antisemitischen YouTube-Videos bei der Bayerischen Polizei ans Licht, obwohl Innenminister Herrmann ja schon länger von der ganzen Sache wusste. Wir brauchen eine umfangreiche Aufklärung. Alle Fakten müssen auf den Tisch. Und deswegen fordern wir Grüne, dass Innenminister Herrmann zeitnah in den Innenausschuss kommt und dort eine umfangreiche Aufklärung auf den Tisch legt.
Denn es stelle sich die Frage, wie verbreitet sind rechtsradikale und antisemitische Ansichten in Teilen der bayerischen Polizei? Besonders bei Spezialkräften wie dem USK, das in schwierigen Lagen wie gewalttätigen Demos oder Fußballschlägereien zum Einsatz kommt. Es gibt immer wieder Hinweise auf polizeiliches Verhalten, das möglicherweise nicht rechtsstaatskonform ist. Die Aufklärung scheitert oft am Chorgeist der Polizei. Es dringt nichts nach außen, der Apparat hält dicht, weil eine Krähe der anderen kein Auge auspickt. Hubertus André, der Münchner Polizeipräsident, weist das zurück und gibt sich im aktuellen Fall zerknirscht.
Man kann sich das selber gar nicht vorstellen und dann muss man sich sammeln und dann muss man entsprechend agieren.
Sagt der Münchner Polizeipräsident Hubertus André im Beitrag von Michael Watzke. Hessen ist neben Rheinland-Pfalz bislang noch das waldreichste deutsche Bundesland. Doch der Klimawandel und die Stickoxidbelastung durch Autoverkehr und industrielle Landwirtschaft gefährden die Baumbestände und damit auch die Namensgeber des alten Vulkangebietes Vogelsberg, der Vögel nämlich. 2/3 der Vogelarten sind seit den 1970er Jahren schon verschwunden. Das sagt die ökologische Forschungsstation Schlüchtern am Fuße des Vogelsberges. Hier wird seit mehr als 50 Jahren das Leben von Singvögeln, Kleinsäugern und Insekten erforscht. Und jetzt schlagen die preisgekrönten Naturforscher Alarm. Im Rahmen unserer Deutschlandfunk-Denkfabrik mit dem Themenschwerpunkt Klimawandel berichtet unser Korrespondent Ludger Fittkau.
Der Regen prasselt auf das Vordach über dem Eingang zur ökologischen Forschungsstation Schlüchtern in Osthessen. Karl-Heinz Schmidt zieht sich die Mütze seines Anoraks tief ins Gesicht. Doch der Biologe freut sich über den ergiebigen Landregen. Denn ein wasserarmer Winter könnte das Sterben der umliegenden Wälder des Vogelsberges sowie des Spessarts beschleunigen.
Wenn also dieses Regendefizit nicht aufgelöst wird und ein ähnlich warmes Jahr, das muss nur ähnlich so warm werden wie das 2018, dann werden wir ein flächenhaftes Absterben der Laubwälder und auch der Nadelwälder vorkommen. Aber auch das ist ein Thema, was in der Öffentlichkeit nicht diskutiert wird.
Nicht genug diskutiert werden aus Sicht des langjährigen Leiters der Osthessischen Naturforschungsstation auch andere konkrete Folgen des Klimawandels für die Wälder der Mittelgebirge. So führten die zu milden Winter dazu, dass die natürlichen Feinde von Singvögeln wie etwa Siebenschläfer und Marder zu früh aus dem Winterschlaf erwachen und die Nistkästen und natürlichen Bruthöhlen etwa verschiedener Meisenarten plündern. Karl-Heinz Schmidt.
Wir haben ein Problem, das sich einerseits mit der Klimaerwärmung darstellt und andererseits mit den Stickstoffeinträgen in die Ökosysteme. Und was die Klimaerwärmung betrifft, heißt das, dass die Vögel zum Beispiel eine Woche früher gegenüber den 70er Jahren ihr Brutgeschäft beginnen. Während der Siebenschläfer, auch ein Nistkastennutzer, der in den 70er Jahren erst dann aus dem Winterschlaf erwachte, wenn die Vögel ausgeflogen waren, der kommt jetzt nicht sieben Tage oder eine Woche früher, sondern der kommt sieben Wochen früher.
Der Siebenschläfer sei zwar ein Vegetarier, aber wenn er Interesse an Nisthöhlen der Vögel zeigt, fresse er Eier und Jungvögel auf, so der Biologe. Die Folge, vor allem bestimmte Meisenarten sind im Vogelsberg vom Aussterben bedroht. Bereits seit den 1970er Jahren beobachtet Karl-Heinz Schmidt mit vielen ehrenamtlichen Helfern in den osthessischen Wäldern die kontinuierliche Dezimierung des Vogelbestandes.
Und aus diesen Untersuchungen geht hervor, dass 2/3 aller Vögel, die in den Futterställen gefangen wurden, Anfang der 70er Jahre, heute verschwunden sind.
Könnte das osthessische Mittelgebirge mit dem Namen Vogelsberg demnächst auch noch die verbliebenen Vogelarten verlieren? Nicht auszuschließen, wenn es mit dem Klimawandel so weitergeht, befürchtet nicht nur Karl-Heinz Schmidt. Auch die Schutzgemeinschaft Vogelsberg, ein Zusammenschluss von Umweltverbänden und Kommunen der Region, warnt etwa vor dem Austrocknen der noch vorhandenen Hochmoore auf dem alten Vulkan Vogelsberg. Eva Goldbach sitzt für die Grünen der Vogelsbergregion als Abgeordnete im Hessischen Landtag.
Wir haben hier im Vogelsberg sehr sensible Feuchtgebiete, Moore mit einer einzigartigen Artenvielfalt. Und wenn der Wasserspiegel dauerhaft sinkt, dann sind die gefährdet. Wenn Buchen und Eichen nicht mehr an das Grundwasser kommen, dann sterben die ab. Und diese Schäden sind irreversibel. Deswegen müssen wir diese Biotope hier erhalten.
Das bedeutet zum einen, dass die Entnahme von Trinkwasser aus dem Vulkangebiet für die nahegelegene Metropole Frankfurt am Main künftig eingeschränkt werden müsse, fordern die Vogelsberggemeinden. Zum anderen müssen Baumschädlinge aktiv bekämpft werden, die erst durch die Klimaerwärmung in das Mittelgebirge vorgedrungen sind und dort nur zusätzlich die Laubbäume gefährden. Etwa die Raupen des Schwarmspinners, eines Nachtfalters, den es früher nur in wärmeren Regionen Europas gab. Er dringt nun aber aufgrund des Klimawandels in den Vogelsberg vor und gefährdet dort den Laubbaumbestand massiv. So der Biologe Karl-Heinz Schmidt.
Und in unseren Gebieten ist der Schwarmspinner erstmalig im Jahr 2003, dem warmen Jahr, aufgetaucht. Und seit der Zeit haben sich die Bestände hier ver50-facht. Das heißt, wir müssen im nächsten Jahr mit einer Massenvermehrung rechnen, das heißt ein Kahlfraß. Und das wiederum heißt auch bei erhöhten Temperaturen, dass bestimmte Bäume einfach nicht diesen Kahlfraß überleben werden. Also das heißt, ein Waldsterben forciert wird, was im Normalfall nicht passiert, weil die Bäume wieder neu austreiben. Aber das geht nur, wenn genügend Feuchtigkeit im Boden ist.
Es regnet weiter auf das Vordach der ökologischen Forschungsstation Schlüchtern. Das muss noch wochenlang so weitergehen, hofft Karl-Heinz Schmidt. Wenn nicht, könnte der Klimawandel die umliegenden Wälder schon im nächsten Sommer ruinieren. Dann ist der Vogelsberg nicht nur ohne Vögel, sondern auch ohne dichten, alten Baumbestand.
Ein Beitrag von Ludger Fittkau für unseren Programmschwerpunkt Denkfabrik – Themen zum Klimawandel. Sie können mehr dazu nachlesen im Internet unter deutschlandfunk.de/denkfabrik. Deutschland heute geht zu Ende. Gleich nach den Nachrichten macht Manfred Götzke mit Campus und Karriere weiter. Und bei ihm geht es um türkische Forscher, die in Berlin gegen die drohende Inhaftierung ihrer Forscherkollegen in der Türkei demonstrieren. Mein Name ist Ute Meier. Ich sage Tschüss und bedanke mich fürs Zuhören.